Hallo, hallo und herzlich willkommen heute im wunderschönen Tirol, direkt in den Alpen. Genauer gesagt sind wir in Telfs im Interalpenhotel. Und heute öffnen wir mal nicht nur die Türen zum Hotel, sondern schauen uns auch das Leben dahinter an. Und unser Gast heute ist niemand geringerer als Karl Brüggemann, der Direktor des Hauses. Also freut euch auf persönliche Einblicke und spannende Anekdoten aus dem Interalpen in Tirol.
Herzlich willkommen beim Bellboy Lobby Talk.
Karl, schön, dass wir beide sein dürfen.
Hallo und guten Morgen.
Wir sitzen hier in eurer wunderschönen Panorama-Suite. Also wir sehen die Alpen im Hintergrund, die Berge, die Wiesen. Also eigentlich möchte man direkt loslegen und wandern gehen. Wie oft kommst du denn eigentlich persönlich noch dazu, die schöne Natur zu genießen?
Also ich bin jetzt seit 13 Jahren hier, ja, im Prinzip nennt man das ja dann aufs Land ziehen, in vielen Städten der Welt unterwegs gewesen, beruflich unterwegs gewesen und das bewusst auch getan, um genau das zu erleben, also die Natur. Ich fahre jeden Morgen eine knappe halbe Stunde mit dem Auto und habe aber den Luxus tatsächlich durch die Natur zu fahren. Also eigentlich beginnt jeder Tag und endet jeder Tag mit dem Hin- und Rückweg durch wunderbare Natur, durch verschiedene Saisonzeiten mit verschiedenen Lichtstimmungen. Also und nebenher versucht man natürlich, sich den sportlichen Teil, also mit dem E-Bike, bitte nicht lachen, doch noch rauszuholen. Und manchmal ein bisschen auf den Berg gehen, das geht sich schon noch aus. Mhm. Das ist wichtig.
Bevor wir jetzt weiter über die schöne Lage und die traumhafte Natur hier drumherum sprechen, erstmal Gratulation, denn das Interalpen wurde zum zweiten Mal in Folge von Falstaff zum besten Hotel Österreichs gekürt. Was ist für dich selbst das Besondere an dem Haus?
Ja, eigentlich die Geschichte, wie so viele Plätze, Orte oder auch speziell Hotels, ist es die Geschichte. Wir gehören ja zur Unternehmensgruppe, so heißt das offiziell, Liebherr. Also zur Familie, es ist immer noch ein Familienunternehmen mit den Familien Liebherr, die weiterhin Kräne, die Bagger, die Kühlschränke produzieren und weitaus mehr, auch im Airline-Business dabei. Und der Senior, der Dr. Hans Liebherr, hat damals, also vor 50, 60 Jahren, auch immer den Traum gehabt, Hotels zu besitzen. Wir haben ja Schwesterhotels in Irland. Wir haben eins im Montafon in Vorarlberg. Wir haben sogar ein ganz kleines Hotel in Memmingen. Und der größte Traum, den er hatte zur damaligen Zeit, ist so ein, ein Signature-Hotel zu bauen. Und dafür hat er mehr oder weniger 10 Jahre Fahrerei zwischen Biberach im Schwaben, in Oberschwaben, wichtig Oberschwaben, und Italien immer in Kauf genommen und hat hier in Telfs, wir sind ja zum Gemeindegebiet Telfs gehörend, immer Stopp gemacht. Und die Geschichte, die dadurch entstanden ist, bis er das Hotel gebaut hat und dann eröffnet hat, die ist unheimlich spannend.
Was ist für dich selbst das Besondere?
Man sagt ja, ich habe das gelernt in New York, im Waldorf, wo ich unter anderem mal gearbeitet habe. Das gehörte ja zu Hilton und da war Konrad Hilton, also auch der alte Firmengründer Hilton. Da haben wir gesagt, Lage, 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 ne? Und das trifft, es gibt viele schöne Hotels, aber das trifft hier ganz besonders zu, nämlich auf 1300 Meter Alleinlage und was, glaube ich, alle sagen es, aber keiner hat es, wirklich 360 Grad Rundumblick habe, also Panorama, egal wo man bei uns im Hotel, welches Zimmer man bezieht. Man hat immer einen Ausblick auf eine der Gebirgszüge drumherum. Und noch schöner ist es, also man wird nicht erschlagen durch den Fels oder durch den Berg, sondern die Gebirgszüge sind so weit weg, dass es ein wunderbares Panorama ergibt und ja, Freiheit, Natur pur.
Und natürlich steht und fällt so ein Haus auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und was auffällt, ist, dass alle, die ich bis jetzt kennengelernt habe, wahnsinnig herzlich waren und zuvorkommend und wirklich freundlich. Also man fühlt sich total willkommen. Du selbst hast deine Aufgabe und deine Position hier im Haus mal mit dem Trainer einer Champions-League-Mannschaft verglichen.
Ui,
ja. Und ich finde, das trifft es auch irgendwie ganz gut. Aber wie schaffst du es denn, deine Mannschaft jeden Tag wieder zur Spitzenleistung zu motivieren?
Ja, mittlerweile, glaube ich, sind wir so weit, dass wir uns gegenseitig motivieren. Also ich habe immer so das Gefühl, wenn man so ein Hotel übernimmt und jetzt bin ich 13 Jahre hier und man erkennt irgendwann, dass es halt nicht nur alle 2 Jahre oder 3 Jahre dann weitergeht, wie bei für Kempinski gearbeitet, für Hilton gearbeitet, also für viele Unternehmen. Und da ist man ja immer so auf der Karriereleiter, geht man nach oben und irgendwann, wenn man natürlich älter ist, immer was mit dem Alter zu tun, selbstverständlich lernt man vielleicht auch, ein Unternehmen wirtschaftlich und nachhaltig zu führen. Das muss man lernen, wenn man nicht selber drin aufwächst, wie viele Kollegen in der Hotellerie hier im alpinen Raum, das ist ja alles Familienbetriebe. Gelernt habe ich das ein Stück weit aber auch bei einer Zwischenstation in München, bei Michael Käfer, also bei Käfer Party Service. Mhm. Das Verständnis, wie man, sage ich mal, agiert in einem Unternehmen, das privat geführt ist. Also ist der Fokus ganz ein anderer. Und wir sind zwar auch hier ein weltweit agierendes, führendes Unternehmen mit der Firma Liebherr. Es ist aber weiterhin ein Familienbetrieb und wird geführt durch die Inhaberfamilien. Und das ist ein Riesenunterschied zum Thema, was ja heute sehr aktuell ist, Nachhaltigkeit, Beständigkeit, Verlässlichkeit. Und ich sag mal, das lernt man hier. Und hier habe ich natürlich auch letzten Endes die Chance bekommen, das unter Beweis zu stellen und auch so umzuführen, über das, was heutzutage alles gesprochen wird. Mhm.
Ja. Wenn wir jetzt beim Vergleich mit den Fußballern bleiben oder bei der Champions League Mannschaft, da beginnt der Tag ja, glaube ich, eher ein bisschen ruhiger. Also die lassen es morgens eher ein bisschen softer angehen, bis sie dann das erste Training haben am Vormittag. Wie sieht es bei dir persönlich aus? Also wie startet dein Tag? Du hast es gerade schon angesprochen, du fährst erstmal durch die wunderschöne Natur. Mhm. Und wie geht's dann weiter?
Ja, wir haben eigentlich immer ein Briefing. Also das ist eigentlich so das Daily Briefing. Jeden Tag unter der Woche, um mit allen Abteilungsleitern oder den Stellvertretern im Prinzip schnell, also wichtig ist eigentlich, sich morgens zu sehen, guten Morgen zu sagen, das Allerwichtigste, und dann kurz den Tag durchzugehen, was steht an, welche Anreisen haben wir, welche Veranstaltungen haben wir, was passiert sonst noch, und sich kurz auszutauschen. Das Wichtigste mittlerweile ist eigentlich dabei, sich persönlich zu sehen, ne? Also in der durchdigitalisierten Zeit ist ja häufig das Hauptthema des Kommunikationsproblems, dass viele Infos nicht ankommen. Und das fängt halt im Kleinen an und so beginnt der Tag. Und abhängig davon, was für Gäste sind, was für Jahreszeiten sind, also Weihnachten, Silvester ist natürlich emotional die intensivste Zeit. Urlaubszeiten wie im Sommer ist auch sehr, sehr lively, sage ich immer, also sehr lebhaft. Viele Familien, Großfamilien, die auch teilweise aus den südlichen Ländern kommen, Spanien, Israel, Italien, und die haben natürlich ein ganz anderes Temperament. Also, und so teilt man sich dann die Aktivitäten ein. So startet man zur Stelle.
Wann ist dein Tag dann zu Ende? Also wie lange bist du immer hier?
Wann es notwendig ist.
Bei dir laufen ja alle Abteilungen zusammen. Also du bist die Schnittstelle quasi von den 13 Abteilungen habt ihr, glaube ich, ne?
Ja, also insgesamt sind es 16 Abteilungen. Also administrativ habe ich einen Geschäftsführerkollegen, der macht das Ganze. Mhm. Administrativ ist auch wichtig, also die ganze Finanz- und IT- und HR, also das ganze Mitarbeiter-Team-Management. Und ich bin eher der, er sagte mir so schön, für die Show verantwortlich, also das Operative.
Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch stressig ist teilweise. Wie gehst du selbst mit diesem Stress um? Hast du da Tipps?
Ja, was sage ich immer, denn wir haben ja ein relativ junges Team hier im Haus, beziehungsweise jung auch in den Abteilungsleiterpositionen, und auch da, wir haben wahnsinnig viele Damen, junge Frauen in den Mannschaften drin. Also zum Thema, wer besetzt hier welche Stellen, ist tatsächlich eher die Thematik, wer kann es besser, ne? Also leistungsbezogen. Und wir in der Hotellerie müssen dann immer so ein bisschen schmunzeln, wenn draußen in der Industrie über die Rollenverteilung oder auch Geschlechterverteilung diskutiert wird. Das Problem haben wir hier gar nicht. Also hier ist die Person, die es am besten drauf hat. Deswegen sind mehr als die Hälfte der ganzen Abteilungsleiter, nämlich Abteilungsleiterinnen, einfach weil oftmals sogar die Frauen den besseren kontinuierlichen Job machen. Mhm. Und insofern sind das viele Personen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und wie ich schon anfangs sagte, man muss mit ihnen reden, man muss sie coachen. Manchmal sage ich, es ist hier keine Demokratie, da muss man halt mal eine Ansage machen. Das ist aber auch wie im Fußball. Aber im Prinzip befruchtet das gegenseitig. Und wenn man mal so eine Situation erreicht hat, dass man sich gegenseitig, sage ich mal, motiviert, also dass ein Vertrauen da ist, dass die Leute wissen, okay, wenn es Probleme gibt, kann man zum Chef gehen oder auch umgekehrt. Und es ist nicht immer nur um Genehmigung fragen, sondern Rat einholen. Und wenn man das den jungen Leuten, in Anführungsstrichen den Jungen, mitgeben kann oder denen beibringen kann, spricht man ein Stück weit dann final von der Unternehmenskultur, die oft so angepriesen wird. Also ein wichtiger Bestandteil. Also ist sehr komplex, das Thema. Aber letzten Endes geht es immer nur darum, dass man versteht, wer das Gegenüber ist. Und natürlich muss man so eine gewisse Glasscheibe, ich sage mal so eine Glasscheibe zwischen rein tun. Man darf nicht alles persönlich nehmen. Ne? Also es ist halt sehr viel Emotionen auch auf der Gastseite dabei. Das ist so, das ist der Hauptbestandteil unserer Arbeit, der Umgang mit Menschen, also auf der Mitarbeiterseite oder auf der Gastseite.
Also schon mal eine wichtige Voraussetzung, dass man gerne mit Menschen zusammenarbeitet, wenn man im Hotel anfangen möchte.
Ja, absolut.
Voraussetzung.
Und ein wichtiges Schlagwort, auch sehr modern im Moment, ist Resilienz. Mhm. Das muss man auch lernen. Ist aber, wenn sie das nicht entwickeln, dann ist es vor allen Dingen in der gehobenen Hotellerie oder Gastronomie fast unmöglich, ich will nicht sagen zu überleben, aber man braucht halt viel Ausgleich dafür, das ist ganz wichtig. Familienleben ist zum Beispiel wichtig, also oder aktiv sein, Sport, Ausgleich, Natur.
Gibt es sonst noch Eigenschaften, die unbedingt vorhanden sein müssen, wenn man sich im Hotelgewerbe durchsetzen möchte?
Ja, Resilienz braucht man, das lernt man aber, kann man erst lernen. Und man braucht natürlich auch den Mut, das Engagement, also Mut, Entscheidungen zu treffen, das Engagement. Und letzten Endes, wenn man was erreichen will oder gerade in der Gastronomie, es ist halt kein 9-to-5-Job. Ne? Es ist 24-7, 365 Tage. Wir haben 2 Monate zu im Jahr saisonal bedingt, aber an sich sind wir immer an Bord. Das erfordert von den Leuten, von den Personen halt für die Zeit, wenn sie dann da sind, halt immer den Einsatz. In der heutigen Zeit ist das, zumindest in unseren Breitengraden, wird das natürlich immer schwieriger, weil jeder das berühmte Thema Work-Life-Balance, was grundsätzlich richtig ist, mit reinnimmt und, keine Ahnung, Homeoffice, Teilzeitjobs und so weiter. Und auch da muss die Hotellerie nachziehen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten viel nicht so ganz richtig gemacht, sage ich mal. Also das ist so ähnlich wie beim Krankenhaus oder in den Pflegeberufen. Also dass man sich um die Leute und Mitarbeiter kümmert, das ist enorm wichtig und dass man fair und ehrlich ist. Aber ansonsten ist es, glaube ich, im Moment für uns alle eine große Herausforderung, wenn man auch den sogenannten Leistungsgedanken zu vermitteln, dass wir, wenn wir nicht täglich die Leistung bringen, dann auch nicht um die Meisterschaft spielen können. Und ich habe gerade erwähnt, wir haben am Wochenende eine tolle Hochzeit mit über 300 Personen, Hotel exklusiv. Da wird erwartet, dass man auf dem Punkt dann startbereit ist und dass es funktioniert. Sie haben hier nur eine Chance. Also das ist wie im Sport.
Da sind wir wieder dabei. Ja. Seit 2012 bist du schon Direktor des Hauses. Ja. Warst vorher, du hast das schon angesprochen, auf der ganzen Welt unterwegs, also hast viel gesehen. Hattest du denn eigentlich schon als Kind den Wunsch, Hoteldirektor zu werden?
Nee. Also ich bin im Prinzip mit dem Schnuller, der immer ins Bier getunkt wurde, groß geworden. Also meine Eltern hatten einen kleinen Gastronomiebetrieb in der Südpfalz. Ich bin ein gebürtiger Pfälzer. Rheinpfälzer. Und deswegen habe ich eigentlich immer die Pommes machen müssen oder Bier zapfen müssen oder servieren müssen. Also ich kenne das eigentlich gar nicht anders. Meine Frau auch, sie ist eine Hotelierstochter aus Berchtesgaden. Also das liegt jetzt irgendwo so ein bisschen in der Familie. Aber eigentlich den Traum, entweder den eigenen Betrieb zu übernehmen oder mal Direktor zu werden, das kam so mit der Zeit.
Nach so vielen Jahren im Hotelgewerbe hast du wahrscheinlich auch schon wahnsinnig viele Gäste erlebt, wahnsinnig viele besondere Gäste. Gab es da auch mal skurrile Erlebnisse oder ausgefallene Wünsche, an die du dich noch erinnern kannst?
Irgendwann aber sagt man, man muss sich das alles aufschreiben, damit man mal ein Buch schreiben kann. Aber ja, das ist richtig, ich habe das eine oder andere gesehen und es war viel Lustiges und viel Skurriles dabei. Wenn ich jetzt aber gefragt werde, was... Keine Ahnung, wird schwer. Ich habe mal meine Damen im Marketing mal versucht zu erzählen, wen ich so alles in meiner, haben auch so ein Interview gemacht, was ich alles schon gesehen habe oder wen ich gekannt habe. Da habe ich angefangen, wer mir so alles über den Weg gelaufen ist, über die Jahrzehnte. Und dann irgendwann habe ich gedacht, Mai, jetzt wirst du dann alt, weil die ganz Jungen haben viele von den Leuten gar nicht mehr gekannt. Also Michael Jackson, das war noch
wirklich?
Aber das war noch der bekannteste. Alles andere, ich habe dann immer mal gesagt, Jerry Lewis und keine Chance, oder Frank Sinatra, und dann kam noch so ein bisschen, schon mal gehört. Dann habe ich irgendwann gesagt, keine Ahnung, Bill Clinton, ja, da war was, also bei den ganz Jungen, ne? Also, so. Also es sind ganz viele. Und dann bin ich zurück, ich habe als Page angefangen, so mit dem Käppi in West-Berlin, also am Kudamm im Kempinski. Und da war dann der Richard von Weizsäcker, damaliger Bundespräsident. Und den kannte jetzt bei den Jungen auch nicht mehr so unbedingt jeder. Aber da sind viele nette kleine Anekdoten. Karajan oder Domingo oder was weiß ich. Es sind also so viele Leute. Irgendwann wird das mehr so ein bisschen zur Routine. Aber die Anekdoten bleiben eigentlich gleich. Die netteste, eine der nettesten, lustigsten, das war gerade die Eröffnung. Ich war ja Kempinski zweimal in Berlin. Haben wir unter anderem das Adlon eröffnet. 1998 war das, glaube ich. Und ein paar Jahre später gab es Staatsbesuch, da war der Helmut Kohl noch im Amt und ich glaube, es war schon der Bush, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und Bush war zu Besuch und dann Adlon war das neue Hotel. Und normalerweise, wenn der US-Präsident irgendwo einfliegt, übernimmt im Prinzip das Oval Office oder das White House oder der Secret Service das komplette Regiment. Also da hat keiner mehr was zu sagen. Alles geht nur noch in die Richtung, was die Amerikaner sagen, was das Protokoll sagt. Außer bei Helmut Kohl. Und es war so eine nette Situation in der Lobby. Also es gab ein Treffen. Also Helmut wartete unten in der Halle, nebendran sein Protokollchef. Und irgendwann kam der US-Präsident. Und man kann es eigentlich relativ einfach beschreiben. Es ging eigentlich nur, gehen wir jetzt rechts rum oder gehen wir links rum? Und der Army sagte halt einfach vom Secret Service, wir gehen jetzt links rum. Und Helmut sagte, nee, wir gehen jetzt rechts rum. Und ich glaube, der Helmut Kohl war einer der ganz wenigen, die dann bestimmt haben, wo es lang geht. Also es gab gleich einen Tumult innerhalb des Protokolls. Aber das als so kleiner Junge noch mit anzuschauen, war recht lustig, wie dann so die Verteilungen sind. Mhm. Und von solchen Geschichten gibt es unzählige. Also,
und wie war es mit Michael Jackson?
Ja, das war in Paris, glaube ich, Plaza Athénée, da hat er Konzert gegeben, war übernachtet. Und da ist immer natürlich durch die Garage, durch den Hintergang, durch die Küche gekommen. Also war ja nicht vorne rum. Und wir durften immer die Türen aufhalten. Also wir waren die kleinen Jungs, die dann standen und jede Tür und Aufzug musste ja aufgehalten werden. Und der ist immer nur an mir vorbeigehuscht, 3-4 Mal oder so. Und bleibt in Erinnerung.
Haben sich denn die Vorlieben oder die Wünsche der Gäste in den vergangenen Jahren verändert? Ich gehe mal davon aus, wenn ja, wie? Also welche Ansprüche haben die Gäste heutzutage? Stichwort auch Nachhaltigkeit.
Ja, es ist mittlerweile sehr komplex geworden. Also ich sage immer, es gibt ja mittlerweile nichts mehr, was es nicht gibt. Also auch in der Hotellerie früher, keine Ahnung, da waren es 5 Top-Hotels, wo man sein musste und danach gab es nicht mehr so viel. Mittlerweile auch hier in der Urlaubshotellerie sind ja locker, ich sag mal jetzt über den Daumen gepeilt, 200. Alleine hier im alpinen Bereich, Österreich, Südtirol, Schweiz, 200 Top-Betriebe. Und einer ist besser, anders, aber besser als der andere. Und da ist natürlich der Wettbewerb ein ganz anderer geworden. Also die Herausforderung, die Komplexität in der Art und Weise, wie man kommuniziert. Und sagen wir, bis vor Covid war es so, es musste alles sofort zu jeder Zeit verfügbar sein. Weltweit, sage ich mal so. Das ist natürlich eine riesen Anforderung für alle, also für den Gast selber. Ne? Mit Covid gab es ja diese schon auch teilweise gravierenden Veränderungen, von denen wir ja jetzt noch, sage ich mal, so ein bisschen die Nachwehen haben, auch in der Bevölkerungsentwicklung, in der Mentalität, auch psychologisch gesehen. Am Anfang war es so, nach Covid, man ist ein bisschen demütiger geworden, das hat sich mittlerweile aber wieder gelegt. Ja, final ist es so, ich sage immer, wenn man in den Wald reinruft, so kommt's raus. Ritz-Carlton hat ja immer den Leitspruch gehabt, Ladies and Gentlemen serving Ladies and Gentlemen. Und das funktioniert oftmals nicht so, weil viele Gäste dann, wenn sie kommen, sagen, ich zahle dafür, es gehört alles mir, ich darf alles tun und lassen, was ich will. Das ist halt nicht so und da muss man halt mit viel Fingerspitzengefühl manchmal auch dafür sorgen, dass man den Gast beibringt, gewisse Werte, Grundwerte gehen ja oft verloren. Aber so Verhaltensregeln und Kodex und wie man miteinander umgeht, das ist, glaube ich, mittlerweile die größte Herausforderung. Mhm. Weil wir haben ja nochmal immer mit Menschen zu tun und die muss man irgendwie miteinander zusammenbringen. Mhm. Fingerspitzengefühl und was braucht man noch in Hotellerie? Durchsetzungsfähigkeit gehört auch dazu, auf jeden Fall. Ja.
Aber dieses Fingerspitzengefühl, das habt ihr auf jeden Fall, also es scheint gut zu funktionieren, denn es gibt Gäste, die kommen jahrelang wieder, die kommen jede Saison aufs Neue. Was ist für dich ganz persönlich die Definition von echter Gastfreundschaft?
Modernes Schlagwort, war gerade, hab's erzählt, in Singapur, Hotelierskonferenz, weltweite Hotels, Fünf-Sterne-Häuser und so weiter, alles, jeder spricht von Nachhaltigkeit und Authentizität, authentisch bleiben. Also manchmal sind so die alten Tugenden, die die besten sind, also wenn man sich darauf konzentriert, ich sage mal, keep it simple. And do what you do, always at its best. Also ob es jetzt die Currywurst in Berlin um die Ecke ist oder die Pommes dazu. Es muss halt die beste Wurst sein und die beste Currysoße und die besten Pommes. Wenn ich den Schweinsbraten in Bayern habe oder den Kaiserschmarrn in Österreich, dann machen halt einfach top. Mhm. Und wenn du reingehst und jetzt kann man sagen, ich war jetzt in Asien eine Woche unterwegs. Klar, die haben eine andere Servicing-Mentalität. Das ist natürlich schön, weil die sind immer alle freundlich und auch sehr aufmerksam. Das manchmal bei uns fehlt da so ein bisschen, das ist halt kulturell bedingt. Aber man freut sich ja schon, wenn man irgendwo hingeht, egal ob es eine Bierkneipe ist oder in ein Drei-Sterne-Restaurant, wenn man eigentlich nett und freundlich und aufmerksam begrüßt wird. Und wenn man locker miteinander umgeht und die Aufmerksamkeit besteht. Also und das auf eine, in Anführungsstrichen, natürliche Art und Weise. Und wenn Sie dann noch ein Produkt serviert bekommen, entweder zum Essen oder als Hotelzimmer oder wie es auch immer ist, dann ist es eigentlich das absolute, haben sie 100%. Mhm. Weil ich sage mal immer, die Hardware, man spricht immer von Hardware oder früher waren es die goldenen Wasserhähne, das gibt es alles mittlerweile überall. Also jeder macht es in seiner Fasson und jeder macht es gut und man unterscheidet sich auch nicht mehr unbedingt nur von der Hardware schlechthin, sondern und kochen können auch viele gut, sondern es geht tatsächlich mittlerweile viel mehr um die Soft-Faktoren und das ist nun mal der Mensch. Mhm. Also das wird auch trotz KI, glaube ich, sogar immer noch wichtiger werden, weil KI wird jetzt in den nochmal nächsten 5 Jahren so viel auch in unserer Welt verändern, so schnell, dass, denke ich, auch es immer wichtiger wird, die sozialen Kontakte zu pflegen oder auch ins Grundwerteverständnis mit aufzunehmen, weil wir sind Menschen, wir sind Lebewesen und wir brauchen soziale Kontakte. Geht nicht anders.
Wenn du jetzt einen Tag kein Direktor wärst hier im Unterhalpen, sondern ein Gast, was würdest du dann als erstes tun?
Hier im Hotel?
Ja.
Ausschlafen, ganz gemütlich zum Frühstücken gehen, weil es ein mega Frühstücksbuffet und es ist, wir haben ja so viel Platz hier, angenehmer, positiver Platz. Also man kann hier die Seele baumeln lassen, in Ruhe frühstücken, machen wir oft mit Freunden und dann einfach keinen Zeitdruck haben. Also ein bisschen den Tag gehen lassen, entweder spazieren gehen oder auf den Berg gehen oder im Sommer radeln gehen. Das würde ich hier auf jeden Fall machen. Dann ausklingen am Nachmittag, Seele baumeln lassen. Geht bei uns im Spa perfekt. Die einen mögen mehr die Sauna, die anderen einfach nur die Liege und den Pool. Und was natürlich, wenn man gerne isst bei uns, jetzt speziell im Hotel, klar, die Küche, wenn man mega, wir kochen noch selber, sage ich immer. Wenn man Mario, den Küchenchef, der jetzt seit über 10 Jahren Küchenchef ist mittlerweile und 30 mit den Azubis 40 Köche in der Küche, die inklusive Bäcker und Konditor und Patissier alles noch selber machen und das kann man dann auch genießen. Also jetzt gerade speziell bei uns, das wäre so. Und dann schön vielleicht noch einen Absacker in der Bar, aber einfach nur Ruhe Seelenbaum lassen, ohne das Timing dahinter. Mhm. Ne? Genau.
Und ich finde, was auch ganz besonders ist, was auch gleich auffällt, wenn man reinkommt, ist diese Verbindung von Luxus und höchstem Anspruch auf der einen Seite und dann dieser Tiroler Gastlichkeit auf der anderen Seite. Und ich finde auch so diese Kleinigkeiten, die man bei euch merkt, also die kleine Blume, die man am Anfang bekommt, wenn man eincheckt oder die kleinen Überraschungen im Zimmer. Also das sind so Besonderheiten, glaube ich, die es dann ausmachen. Gibt es da auch einen Verein oder einen Fußballspieler, mit dem du das Hotel vergleichen würdest? Also ein Verein auf höchstem Niveau, so wie ihr
seid? Um Himmels Willen, das ist jetzt eine sehr, sehr schlechte Frage. Ich habe 2012 hier, also ich bin ja als Pfälzer logischerweise im Herzen FCK-Fan, Kaiserslautern. Zum Glück sind wir in der zweiten Liga und haben zwar jetzt den Aufstieg in die erste nicht verpasst, aber ist auch in Ordnung so, passt. Und als ich unseren Welcome Day, wir machen immer, wenn wir saisonal wieder aufmachen, Anfang Mai, so ein Gruß für alle Mitarbeiter, so ein Welcome Day, wo man sich dann, wo alles Neue vorgestellt wird und nochmal spricht und dann, weil ich ja immer dieses Leitmotiv hatte, es ist wie ein Fußballverein und ich glaube, Dortmund hatte entweder Pokal gewonnen, Meisterschaft gewonnen. Und jetzt Brüggemann ist aus dem Westfälischen, und dann habe ich gesagt, ja, Dortmund, also und Dortmund, ich glaube, war Champions League, ich weiß nicht. Was ich nicht wusste, ist, dass mein Küchenchef, eine der wichtigsten Personen hier im Haus, natürlich FC Bayern-Fan ist.
Oh, oh.
Meine Söhne natürlich auch, das ist auch klar. Aber und das war das erste, ich sag mal, Fettnäpfchen, was ich hatte. Seitdem habe ich dann schnell die Farben gewechselt. Seitdem ist natürlich der FC Bayern München, muss sein. Also insofern kommt gar nichts anderes in Frage.
Und da passt ja dann auch die Verbindung, ne, zwischen absolut Leistung auf höchstem Niveau, genau, und die Bodenständigkeit.
Genau. Und wissentlich, dass ich wirklich einige Jahre beim Käfer verbracht habe und das Catering, Party-Service-Geschäft oder auch Konferenz, wie sagen wir, das Wiesengeschäft ist ja, Oktoberfest ist ja sehr emotional auch nochmal, da ist ja sehr viel Herzblut dabei. Also wir alle haben sehr viele Emotionen und Herzblut, das merkt man beim FC Bayern, das merkt man beim Käfer, das merkt man bei uns. Das braucht man auch, also sonst ist man in dem Beruf, muss man lieber was anderes machen.
Mhm. Was ist denn dein persönlicher Lieblingsrückzugsort hier im Haus?
Hier im Haus? Mhm. Wenn ich es jeden Tag könnte, würde ich hier sitzen oder draußen auf der Terrasse verbringen, 7. Etage. Schönster Kraftort, weil oben auf dem Dach, direkt unterm Himmel, Ruhe. Man kriegt nichts mit, außer manchmal ein paar Vögelchen, die rumfliegen oder eigentlich sonst nichts. Oder wenn der Wind mal weht oder es regnet. Das ist ganz schön. Oder es gibt ein nettes Plätzchen, 10 Minuten von hier. Dann schaut man direkt ins Inntal runter. Wir sind ja oberhalb vom Inntal. Da ist auch nichts, außer eine Lichtung. Und je nach Lichtspiel der untergehenden Sonne, traumhaft. Mhm. Also das sind so die zwei Orte.
Du hast gerade schon die Küche angesprochen, die hervorragende Kulinarik hier bei euch im Haus. Ihr habt auch einen Michelin-Stern. Welches Gericht sollten denn die Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall mal probieren? Was ist dein Tipp?
Naja, das ist natürlich jetzt, also klar, jeder in Österreich schwärmt und propagiert, er hat das beste Wiener Schnitzel. Also wir haben natürlich auch das beste Wiener Schnitzel und ich sage das nicht deswegen, weil ich es auch gerne esse, sondern weil es als klassisch gemacht wird, das kann ich empfehlen.
Ihr habt dann wirklich das Beste.
Ja, logisch, klar, ganz klar, nein, also und was auch, also ich nehme jetzt mal die Klassiker her, ist der klassische Tafelspitz, ne, wenn wir schon in Österreich sind. Aber dadurch, dass wir eine super junge und Top-Truppe beieinander haben in der Küche, ich persönlich esse hier, wenn ich im Hotel bin, mehr schon die vegetarischen Gerichte. Manchmal steht auch vegan dahinter, da schaue ich aber nicht drauf. Weil die Mannschaft es versteht, auch sag ich mal, es ist ja immer dieser Riesen, die Diskussion Fleisch mehr weniger. Also ich, vor 40 Jahren, wo ich herkomme, gab es zweimal die Woche Fleisch, sag ich mal so. Außer man hat es im Wirtshaus das immer gehabt. Also das waren noch andere Zeiten, dann ist man mit den Ressourcen tatsächlich noch anders umgegangen oder vor 50 Jahren. Und hier ist es so, dass man den Genuss ohne groß zu überlegen reduzieren kann und einfach auch das essen kann. Also auch mal fleischlos. Auch kombiniert mit Gewürzen vor allen Dingen oder Kräutern, eher die dann aus dem asiatischen Raum kommen oder, keine Ahnung, also Asien mit Indien oder Thailand oder was auch immer. Und das versuchen wir eigentlich so unspektakulär wie möglich rüberzubringen, dass man nicht immer auf diesen Hype aufspringen muss. Und die Sachen sind zum Beispiel auch super lecker. Mhm. Esse ich sehr gerne.
Ihr seid ja wahnsinnig viele Mitarbeiter hier im Haus, Mitarbeiterinnen. Was macht für dich ein gutes Team aus? Ist es der Humor, der Zusammenhalt oder Disziplin?
Alles. Alles. Es braucht alles. Es braucht den Humor. Also wir sind ja hier zum Arbeiten, Private und Business sollte man, wenn möglich, immer trennen. Das ist so. Aber auf der anderen Seite kommt natürlich auch beim Gast an, wenn die Stimmung etwas lockerer ist. Ne? Also wenn man viele Dinge ein bisschen mit Humor nehmen kann, wenn man viel lachen kann, also wenn die Mitarbeiter untereinander lachen können. Und wenn es mal stressig wird, ist klar, aber dann natürlich sind auch viele Emotionen dabei oder fließt vielleicht auch mal eine Träne, das gehört aber mit dazu. Aber wichtiger eigentlich ist, wenn man fertig ist und man war sogar erfolgreich, was wir in der Regel hier auch immer sind, dann hat man natürlich auch ein Erfolgserlebnis und freut sich und bringt das Positive voran. Also vor allen Dingen für einen persönlich auch, das ist, man arbeitet fürs Hotel, man arbeitet fürs Team selber und letzten Endes aber auch für sich, wenn man vorne dabei ist und Mitarbeiter oder die Kolleginnen hier hat jeder eine Chance, sich selber so weit einzubringen, dass er eigentlich jeden Tag irgendwie sein eigenes Erfolgserlebnis feiern kann. Mhm. Und wenn das honoriert wird und wenn man das gemeinsam mittragen kann, dann gehört alles mit dazu. Die Disziplin natürlich auch, klar.
Gibt es da Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, an die du dich so zurückerinnerst, die dich vielleicht ganz besonders überrascht haben oder die eine besondere Geschichte mitgebracht haben oder einen besonderen Werdegang dann hier hingelegt haben?
Mittlerweile sind es so viele ehemalige, wie sag ich mal, Auszubildende oder Lehrlinge, die hier waren oder die als Praktikant gestartet haben, die teilweise dann seitdem sogar hier im Hause sind, teilweise mittlerweile Abteilungsleiter sind oder auch mal kurz weg waren und wieder zurückgekommen sind, also speziell in diesem Haus. Da ist es so, dass man dann auch manchmal sieht, wow, cool. Früher hat man immer gesagt, du musst weg, man muss also raus in die internationale Welt, in die Welt reisen. Mittlerweile sucht sich eigentlich schon jeder aus, welchen Weg er gehen will. Und das muss man auch einfach respektieren. Der eine ist mehr local, lokal orientiert, die anderen sind halt wollen raus. Mein ältester Sohn macht gerade das, was seine Eltern gemacht haben, sitzt jetzt in München im Fiasa, macht eine Lehrlingsausbildung. Der zweite Sohn, den wir haben, den interessiert es eigentlich gar nicht. Der kocht gerne, privat. Aber den interessiert diese Hotelwelt nicht. Der möchte irgendwas mit Sport machen. Also so macht halt jeder seins. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn man vor allen Dingen in der jungen Generation, man schimpft ja im Moment viel über die Jungen, in Anführungsstrichen. Aber wir können das hier bestätigen, ob das jetzt der 16-Jährige ist, die 22-Jährige oder was auch immer. Wir haben so viele tolle Leute, eine tolle Mannschaft mit viel Talenten an Bord. Und wenn man sich um die kümmert oder auch ein Stück weit Freiraum lässt und jeder muss seine eigenen Erfahrungen sammeln, dann ist das, sag ich mal, jedes Jahr wieder ein tolles Erlebnis, wenn man Abschlussfeiern hat oder wenn die Leute gehen oder wiederkommen. Das ist eigentlich schön. Und wenn man es ehrlich meint natürlich, das ist auch wichtig, ehrlich meinen, Ehrlichkeit.
Was wünschst du dir für die Zukunft des Hotels?
Wir haben einen sehr, sehr angenehmen Eigentümer. Also das ist in der heutigen Zeit, auch wie man miteinander umgeht, oftmals ist ja in der schnellen, turbulenten Welt, schaut man nicht mehr so auf das Persönliche, auf die Personen selber. Das ist bei uns hier im Hotel oder auch im Unternehmen anders. Es gilt eine hohe Wertschätzung, also ein Wertekonstrukt, das die Familienliebherr implementiert haben, selber vorleben. Also auch dieses Thema selber dann als Vorbild vorangehen, das funktioniert, wenn man es ernst meint. Und das spiegelt dann auch und das strahlt ab. Und das wünsche ich mir eigentlich, dass das weiter bleibt, dass wir weiter unseren Weg gehen können, indem wir gemeinsam alle immer kommunizieren, diskutieren und Neues überlegen und Dinge ausprobieren und die Jungen mit an Bord halten, weil ich habe gerade vor 6 Wochen nochmal, haben wir so für die Erstjahrlehrlinge so ein Mittagessen gemacht und dann sind 16-jährige Kochlehrlinge dabei aus Tirol oder 20-jährige, 22-jährige, die zweimal Studien schon mal abgebrochen haben und jetzt eine Hotellehre machen. Und wenn sie mit diesen Leuten sprechen, das haut dich einfach vom Hocker. Es ist der Wahnsinn, was für, wie klar die eigentlich wissen, was sie machen wollen und ihren Weg gehen und dabei lernen. Und das ist eigentlich das Schöne dabei.
Und jetzt noch zum Schluss eine Frage. Stell dir mal vor, dein jüngeres Ich steht ja wie so ein Trainer eben vorm ersten Champions-League-Spiel an der Seitenlinie. Natürlich voller Energie, aber auch so ein bisschen aufgeregt. Was würdest du deinem jüngeren Ich dann raten?
Oje. Wenn man natürlich jetzt in Anführungsstrichen graue Haare bekommt, weil es halt so ist, und wenn einem beide Kinder oder die beiden Söhne dann jetzt, die beide größer sind als die Eltern, ist auch so, dann wird es natürlich langsam schwieriger. Das Einzige, was uns natürlich auszeichnet, wenn man älter wird, ist die Erfahrung, die Geduld und das Durchhaltevermögen. Das ändert sich natürlich. Und wenn, keine Ahnung. Also für mich war es auf jeden Fall beim Käfer. Wir waren damals auf der Rennstrecke unten in Bahrain, die gerade eröffnet hatte, Formel 1 und dann Abu Dhabi. Und wenn man dann als Mit-30er, glaube ich, war ich da, das erste Catering mitorganisieren muss für 5000 Leute an einem Wochenende und man weiß nicht so unbedingt, wie es geht, dann wird man nervös, wenn der Kronprinz kommt, wenn der König kommt oder wenn der in Katar ist, ist ja der Emir. Also solche Sachen. Und dann muss man ja zeigen, was man kann. Und man hat halt immer nur diese eine Chance. Ne? Also kannst du ja nicht sagen, ja, jetzt warte noch mal eine halbe Stunde, wir probieren es noch mal, sondern du hast immer nur diese eine Chance. Und ja, Ruhe bewahren. Also einfach Ruhe bewahren. Das ist eigentlich so damit das Wichtigste. Und nicht immer alles dann sofort persönlich nehmen. Das ist auch sehr wichtig, weil die Welt dreht sich schnell. Man sieht, was ich auch gelernt habe, man sieht sie immer zweimal. Also auch wenn man Konflikte hat oder man nicht auf einer Wellenlänge ist, man sieht sie immer zweimal. Und das ist ja gerade, was es ausmacht, dass man dann Reibung erzeugt, Wärme. Da entsteht viel Neues, viel neue Ideen. Und das ist eigentlich so das Wichtigste. Das versuche ich gerade meinen Söhnen mitzubringen, weil einer davon agiert ähnlich, wie ich das vor 30 Jahren gemacht habe. Wir lachen dann immer drüber, aber wenn man dann mal einen Schritt zurückgeht und sagt, Mensch Junge, ein bisschen runter vom Gas, sagen wir dann immer, und überleg mal kurz, muss ja nicht immer gleich sofort voll in die Front gehen. Und wenn er es aber irgendwann kapiert, dann ist es eigentlich ganz schön. Dann lernt er es vielleicht früher, als man es selber gelernt hat.
Mhm. Karl Brüggemann, danke schön für diese offenen Worte. Ich könnte noch stundenlang weiter zuhören. Du hast so viel zu erzählen. Erst einmal herzlichen Dank und danke, dass wir hier sein durften.
Sehr gerne.
Und an alle Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, wenn ihr bald nicht nur digital, sondern vielleicht auch mal hier live in den Bergen vorbeischaut. Ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal und bis zur nächsten Folge.
Danke. Tschüss.
Dankeschön.